was Hörbuchaufnahmen von Sachbüchern von Hörbuchaufnahmen eines Romans natürlich unterscheidet, ist, dass in einem Sachbuch es vor allem eine Erzählstimme gibt. Und das ist eher eine moderierende, analytische, natürlich im Falle meiner Sachbücher auch eine persönliche Stimme, weil meine Sachbücher leben ja sehr stark von der Mischung, von dem Dialog, von analytischem, theoretischem Anteil und auf der anderen Seite von persönlichen Erfahrungen und ja, autobiografischen Anteilen. Aber in einem Roman, gerade ja natürlich auch in meinem Roman, in dem ja ein großes Potpourri, ein Wimmelbild von ganz, ganz vielen Figuren an verschiedenen Orten des Viertels, in dem sie sich bewegen und auch darüber hinaus vorkommen und miteinander in Dialog treten, aufeinandertreffen, gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Erzählstimmen dann auch. Und die natürlich zu performen, den Leben zu verleihen und einen eigenen Charakter, hat mich bei den Hörbuchaufnahmen nicht nur herausgefordert, sondern es war auch vor allem irgendwie sehr viel Spaß damit verbunden. Ich habe das sehr gerne gemacht. Und in dem Roman gibt es ja auch sozusagen einmal eine Erzählstimme, die diese Menschen eben durch das Viertel begleitet, aber auch am Ende eines Tages, der Roman erstreckt sich über 8 verschiedene Tage, auch nochmal so eine Bestandsaufnahme, die versucht, das, was erzählt wird, vielleicht in einen größeren, globaleren oder auch historischen Kontext einzubetten. Und da gibt es nochmal eine ganz andere Stimme. Also es ist sozusagen ganz, ganz viele unterschiedliche Temperaturen, Farben, Stimmen, die in dem Roman zusammenkommen und die natürlich bei den Hörbuchaufnahmen ganz anderes Arbeiten, Hineinfühlen, Sprechen erfordert haben als bei den Sachbüchern. Warum war es mir wichtig, den Roman selbst einzusprechen? Ich glaube, dass meine LeserInnen und HörerInnen das irgendwie schon erwarten, nachdem ich auch meine 2 Sachbücher selbst eingesprochen habe und Leute sich das sehr gerne angehört haben. Aber bei dem Roman war es mir auch vor allem wichtig, weil die Figuren, die vorkommen, die Geschichten, die Motive sehr nah an mir dran sind, einerseits, gleichzeitig aber auch sehr viele unterschiedliche geografische, historische, erzählerische Räume öffnen. Und der Roman sehr stark davon lebt, von diesem Spiel mit Nähe und Distanz, also erzählerisch und auch geografisch. Und ich hatte das Gefühl, dass ich da nochmal reingehen muss und das vielleicht nochmal verständlich oder fühlbar, riechbar, schmeckbar auch für die HörerInnen machen möchte. Und der Roman ist ja auch angesiedelt, also der Schauplatz, das Viertel, in dem die Geschichte abspielt, ist angelehnt an das Viertel Köln-Kalk, in dem ich aufgewachsen bin. Und dementsprechend habe ich vielleicht auch das Gefühl gehabt, ich will da jetzt nicht andere Leute ranlassen. Also ich habe irgendwie mal in einem Viertel und auch vielen, vielen anderen Menschen, Orten, Geschichten, die in dem Buch vorkommen, auch versucht, ein Denkmal zu setzen. Und habe das auch als meine Aufgabe gesehen, das auch ordentlich zu Ende zu führen. Und aus meiner Perspektive diese Geschichten zu erzählen und sie nicht irgendwie gleich dann in andere Hände zu geben. Und dann kommen natürlich auch in dem Roman sehr viele Sprachen vor, in Form von Songzeilen oder auch Ausrufen, Kommentaren. Insgesamt sind es, glaube ich, inklusive Deutsch 14 Sprachen. Und irgendwie habe ich, glaube ich, auch das Gefühl gehabt, das niemandem zumuten zu wollen und dass ich da jetzt selber durch muss. Der Schauplatz im Roman ist ein fiktives Viertel, das nicht namentlich genauer benannt wird. Es wird als Sumpf bezeichnet. Das hat unterschiedliche Gründe, die auch in dem Roman erzählt werden. Also das Sumpfmotiv ist sehr, sehr zentral. Aber tatsächlich, ich glaube vor allem für Menschen, die mich kennen und für Menschen auch, die dort leben, es ist ziemlich ersichtlich, dass der Schauplatz angelehnt ist an das Viertel Köln. Kalk. Das ist das Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, in das ich irgendwann auch als Erwachsene wieder zurückgekehrt bin und dann begriffen habe, was für ein herrlicher Ort das eigentlich ist. Einerseits, weil als Kind war mir das nicht so ganz klar. Ich habe eine sehr, sehr schöne Kindheit, eine sehr lustige, eine sehr wilde Kindheit gehabt, wo ich mich sehr viel in den Straßen geprügelt habe. Aber mir war nie klar, wie politisch etwa dieses Viertel ist und was für eine sehr lange antifaschistische politische Tradition. Das Viertel hat das auch gerade in der Gegenwart von unterschiedlichen migrantischen, linken, antifaschistischen Organisationen und Gruppen im Viertel weitergeführt wird. In dem Viertel hat zum Beispiel auch der Kabarettist Karl Küpper gewirkt, der auch im Kalk ein kleines Denkmal hat, der zum Beispiel als einer der lautesten Stimmen gegen den Nationalsozialismus gewirkt hat, Hitler auf die Schippe genommen hat und dementsprechend dann auch natürlich verfolgt wurde und bis zuletzt eigentlich keine richtige Anerkennung dafür bekommen hat. Und ich war dann auf der Suche in meinem Viertel, habe mich wie so eine Anthropologin eigentlich durch das Viertel, durch seine Geschichten, durch die unterschiedlichen Schichtungen, auch historischen Schichtungen des Viertels gewühlt und mich natürlich dann auch konfrontieren müssen mit der Geschichte der systematischen Verelendung, Verwahrlosung, der Angriffe auf das, der politischen Angriffe, der wirtschaftlichen Angriffe auf das soziale, auf das Gemeinschaftsleben vor Ort und wie sich das Viertel im Laufe zum Beispiel der Fabrikschließung, der Deindustrialisierung in den 90er Jahren verändert hat, wie es bis heute verändert wird, auch durch unterschiedliche Migrationsströme. Und all diese Dinge und das sozusagen in Einklang zu bringen und dann zu versuchen, im Roman diesen Ort in all seiner Widersprüchlichkeit, in seiner Verderbnis, mit seinen Wunden und Traumata und gleichzeitig in all seiner Herrlichkeit und Pracht aufs Papier zu bringen und dafür auch die Leute im Ort zu beobachten und ihnen nahe zu kommen. Das war ein sehr schöner Prozess für mich. Im Roman kommt eine Vielzahl von Figuren vor. Ich habe gar nicht gezählt, aber ich glaube, ich würde jetzt schätzen, mindestens 20. Und ich würde eigentlich sagen, es gibt keine Figur, mit der ich mich ausschließlich identifiziere. Natürlich steckt in allen Figuren etwas von mir drin. Gleichzeitig aber auch von ganz, ganz vielen anderen Menschen, die ich kenne oder auch komplett fiktive, erfundene Charakteranteile, zumindest würde ich sagen. Was zum Beispiel in meiner Protagonistin Sanja von mir drin steckt, ist, glaube ich, ein gewisses Struggeln mit Altern, mit Gefühlen von, die mich schon als Kind sehr stark begleitet haben, von irgendwie verlassen worden sein. Der große Drang nach Zärtlichkeit und Rettung. Die Überforderung, dieses, letztendlich auch irgendwie überschüttet sein mit Erfahrungen, mit Eindrücken aus der Welt, die mich auch manchmal komplett überfordern und ich dann komplett entweder dissoziiere oder mir einfach alles zu viel wird. Es gibt eine andere Figur, Nabu, die im Text, im Roman am Anfang auch von Sanja ganz verzweifelt vermisst wird, weil sie in den Untergrund gegangen ist. Es wird später dann auch klar im Roman, was das eigentlich ganz konkret bedeutet. Nabu ist Anthropologin und Anführerin einer Revoluzzerbande und irgendwie auch eine Person, die irgendwie auch so sehr kalte, analytische Züge hat und sich eigentlich einfach fragt, wie kriege ich mein Viertel gerettet? Und da sehe ich auf jeden Fall auch Anteile in mir. Es gibt auch eine Stelle, in der ich das Gesicht von Nabu beschreibe und da habe ich tatsächlich in den Spiegel geschaut und versucht irgendwie mein eigenes Gesicht zu fiktionalisieren und herauszufinden, wie ich das vielleicht beschreiben würde, in Bezug natürlich zu diesem Charakter. Es gibt aber auch eine Figur des Pfarrer Angelo, der im Viertel der Pfarrer der örtlichen Kirche ist und die Schönheit liebt und seinen Altar liebt und die Fresken liebt, aber nicht die Menschen. Und das ist, glaube ich, so die kontroverseste Figur, die sehr, sehr viele Menschen abstößt auf eine Art und Weise. Aber ich habe auch irgendwie eine sehr innige Beziehung zu dieser Figur und sehe auch sehr viel von mir. Aber ich glaube, wie gesagt, in ganz, ganz vielen anderen, es gibt auch die Figur der Mira, die die Mutter von Nabu ist und die Wahlmutter von Sanja und eigentlich so das Superbrain im Viertel und versucht mit unterschiedlichen Tricks das Viertel zu verändern, zu verbessern, gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen Kohle zu machen. Und auch in ihr steckt total viel von mir drin, glaube ich, so von diesem Tatendrang, vielleicht auch unternehmerischen Tatendrang, aber auch revolutionären Tatendrang. Also ich glaube, ich habe in ganz viele Figuren ganz viel von mir eingeschrieben, aber auch natürlich auf eine Art und Weise auch ironisiert und auch mir zurückgespiegelt und mich nochmal anders vielleicht dadurch zu mir selbst in Beziehung gesetzt und zu diesen Figuren, also durch diese Figuren sozusagen auch wiederum sehr viel über mich selbst gelernt. Diese ganzen Figuren spielen natürlich immer noch für mich eine große Rolle. Ich habe letztens mal in meinem Werktagebuch geblättert, das ich geführt habe, während ich den Roman geschrieben habe, und mich nochmal dran erinnert, als, na, ich will jetzt nicht spoilern, aber es müssen natürlich mehrere Figuren auf bestimmte Arten und Weisen, sagen wir mal, dran glauben. Und bei einer Figur gegen Ende des Romans war ich wirklich todtraurig. Ich habe dann wirklich geweint und das habe ich auch in diesem Werktagebuch so niedergeschrieben. Ich glaube, dass man schon, wie gesagt, dadurch, dass die Figuren natürlich auch etwas von einem selbst tragen, aber gleichzeitig auch einem über sich selbst beibringen, dass sie sich in vielen verschiedenen Momenten, Orten auch des eigenen Lebens, Denkens, Fühlens auch einfach materialisieren und man auch irgendwie einen Teil von sich selbst ja mit beerdigt fast schon, wenn eine Figur verschwindet. Und dadurch, dass auch die Geschichte an einem sehr konkreten Ort meines Lebens verortet ist, eben in dem Viertel, und ich da sehr viel auch Recherchearbeit gemacht habe, indem ich einfach Menschen beobachtet habe, also so im Alltag, ich bin einkaufen bei Kaufland, sehe eine Person und finde sie irgendwie total umwerfend und besonders und schreibe mir direkt auf, okay, das sind irgendwie Eigenschaften, die ich gerne einer der Figur zuschreiben würde. Und das lebt natürlich einfach auch mit mir im Viertel weiter, immer noch in den Menschen, die ich dort tagtäglich sehe und die sich dort bewegen, ohne dass die das jetzt unbedingt natürlich wissen. Müsste ich denen vielleicht mal erzählen. Warum sollten alle Menschen dieses Hörbuch hören? Ich glaube, weil das ein Roman ist, der sehr vieles, was Menschen in Zeiten von Umbrüchen, und wir leben in einer Zeit eines solchen Umbruches, wo wir feststellen, dass die wirtschaftliche, politische Weltordnung, die wir bisher für selbstverständlich und für unumstößlich gehalten haben, wackelt. Und dass wir nicht wissen, was danach kommt und dass das eben eine Schwellenzeit ist, in der auch sehr viel Gewalt, sehr viel Hässlichkeit, sehr viel Zerstörungswahn zutage tritt. Und gleichzeitig, wenn man aber in die Geschichte schaut, man feststellt, dass es keine Ausnahme ist, dass Geschichte immer so funktioniert hat auf eine Art und Weise und dass es am Ende um die Frage geht, was machen wir mit dieser Geschichte und wie entscheiden wir, wer diese Geschichte weiterschreiben sollte. Und es sind einerseits diese sehr großen politischen Fragen, die aber auch in dem Roman, ich finde, auf eine sehr, ja, auf eine Art und Weise sich auch in diesen zwischenmenschlichen Rissen, Verwundungen einnistet und sie sehr im Grunde vermenschlicht und die Monster unserer Zeit sehr vermenschlicht und sich die Frage stellt, wer sind eigentlich diese Monster? Gibt es Monster oder sind die Monster vielleicht das Vergessen von Geschichte und auf diese Art und Weise auch das Unmöglichmachen von Zukunft? Sind die Monster vielleicht gerade die Abwesenheit von Monstern, denen wir all das irgendwie aufbürden könnten und sagen könnten, naja, die sind schuld, während es vielleicht auch historisch gesehen eher, ja, Gewalt und Umbrüche sind, die aus einem unterschiedlichen System, Gewalt- und Herrschaftssystem wie aktuell in der Gegenwart eines globalen Kapitalismus hervorgehen und wir eben nicht einzelne Individuen oder Kreaturen oder Monster dafür verantwortlich machen können, genauso wie auch für unsere eigenen ganz persönlichen Verwundungen, mit denen auch eine große Sehnsucht nach Zärtlichkeit und auch Rettung einhergehen. Also ich glaube, ich habe versucht, eben diesen sehr historischen Moment, in dem wir auf eine Art und Weise auch leben, zu übersetzen in viele verschiedene Figuren mit all ihren emotionalen und biografischen Besonderheiten. Und abgesehen von den Inhalten finde ich natürlich auch, dass es literarisch eine sehr besondere Form angenommen hat, das Buch, oder sich in einer sehr besonderen Form entfaltet auch hat. Und es ist auch ein Abriss oder auch eine Verweigerung an konventionelle Genrezuordnungen und Kategorien, durch die ich mich so hindurchgearbeitet habe. Und ich würde sagen, es ist ein Historienroman, es ist natürlich auch ein politischer Roman, es hat auch etwas, ja, von so Theater, Dramen, durch die Figurenaufstellungen, die sich dann auch, die Figuren, die sich durch unterschiedliche Schauplätze bewegen und dort aufeinander treffen und miteinander agieren. Und was ganz besonders daran ist, ist, dass es auch so ein surreales Dickicht ist, in dem auch Fantasy-Motive, Fantasy-Anteile oder ich glaube, was viele Menschen auch vielleicht unter magischer Realismus verstehen, auch all das verwoben ist. Und ich glaube, das macht es zu einer sehr spannenden, exklusiven Mischung unterschiedlicher Genrekategorien und ein Buch, das man sich auf jeden Fall mal anhören kann.